Ganz herzlichen Dank für diese Lobpreiszeit und die Anleitung dazu. Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst am ersten Advent. Es hat ja schon so ein bisschen Tradition in unserer Gemeinde, sofern man in unserer jungen Gemeinde von Tradition schon reden darf. Aber es gehört schon so ein bisschen dazu, dass wir einmal in der Adventszeit in jedem Jahr ein Weihnachtslied oder Adventslied etwas näher betrachten. Denn es ist halt schon so, dass die Adventszeit halt nur 4 Wochen lang andauert und die ganzen Advents- und Weihnachtslieder normalerweise nur innerhalb von diesen 4 Wochen gesungen werden und zum Repertoire der Gemeinde dazugehören und von daher etwas kurz geraten. Und deswegen glaube ich, ist schon angemessen, dass man so einmal im Jahr einem Lied so ein bisschen mehr Gewicht verleiht und das besonders hervorhebt. Und so soll es auch in diesem Jahr sein. Ich habe mich in diesem Jahr entschieden für dieses alte Weihnachtslied und Adventslied Joy to the World oder in der deutschen Fassung Freue dich Welt. Der Ursprung von diesem Lied geht in das frühe 18. Jahrhundert zurück. Denn im Jahr 1674 wurde am 17. Juli der Dichter dieses Liedes, der Isaac Watts, geboren in Southampton in England. Er wuchs in einer gläubigen Familie auf, in der Gottes Wort schon sehr stark im Zentrum stand. Die hatten also eine ganz sehr konsequente Glaubenshaltung. Der Isaac Watts war der älteste der insgesamt 9 Geschwister, die jetzt in dieser Familie groß geworden sind. Sie lebten in ziemlich ärmlichen Verhältnissen. Das kam daher, dass sie als Anhänger von diesen Nonkonformisten oder Dissenters, wie es in England heißt, diese Familie zu den Außenseitern zählte. Sie gingen also von ihrer Glaubenshaltung auf Distanz zu dieser recht liberalen Haltung der anglikanischen Kirche in England, die halt als Amtskirche doch das Sagen hatte. Und so waren sie ein bisschen an den Rand gedrängt und hatten also auch wenig Möglichkeiten, sich dann groß zu entfalten. Dennoch 9 Kinder, das war schon ein bisschen schwierig. Und dann die Mutter von dem Isaac Watts hatte französische Wurzeln und ist mit ihrer Familie, mit ihrer Herkunftsfamilie, die Hugenotten waren, aus Frankreich vertrieben worden, geflohen vor der Christenverfolgung, die über Frankreich dann ganze Landstriche letztlich von den Hugenotten entvölkert hat. Ja, und deswegen war das eine schwierige Voraussetzung in dieser Situation, in der Isaac Watts groß geworden ist, wenig zu essen, wenig Möglichkeiten. Und das war wohl auch der Hintergrund, warum Isaac Watts recht kränklich war, immer von schwacher Gesundheit. Er ist auch recht klein geblieben und hatte eine schmächtige Statur und immer anfällig, um irgendwo sich an Erkältungen dann auch anzustecken. Also es ging denen nicht sehr gut. Dennoch pflegte diese Familie einen lebendigen Glauben an Gott und auch dazu gehörten auch feste Gebetszeiten. Und bei einer dieser Gebetszeiten, in der die Familie zusammenkam, um Gott zu ehren und aus der Bibel zu lesen, ist dann Folgendes passiert, dass der Isaac Watts beim Gebet einfach mal ein bisschen abgeschweift ist. Er war also nicht so konzentriert bei der Sache und der Vater hat das natürlich bemerkt und hat ihn dann zur Rede gestellt, lieber Isaac, bei uns na, Andacht und jetzt konzentriert und so. Und der Isaac Watts hat dann aber so schlagfertig, wie er war, dann reagiert auf die Situation mit einem Reim, nämlich hat gesagt, a little mouse for want of stairs ran up a rope to say its prayers. Also frei übersetzt, eine kleine Maus wollte ebenfalls beten, aber weil sie keine Treppe hatte, ist sie in einem Seil hochgeklettert. Und tatsächlich hat dieser Isaac Watts während der Gebetszeit mit offenen Augen diese Maus beobachtet, wie sie in dem Seil rauf und runter ging. Aber damit war natürlich das bisschen die Situation ziemlich entschärft, denn wer kann schon auf einen Sohn, der in einem Reim antwortet, irgendwie noch böse sein? Ich weiß nicht, wie es Ihnen gehen würde bei so einer Diskussion Samstagabends oder Montagabends, egal wann, und Ihr 8-jähriger Sprössling kommt dann auf Sie zu und hat dann einfach nur so eine Idee auf den Lippen, oh Papa, sei doch einmal nett und schicke mich noch nicht ins Bett. Nur ein Stündchen, wer wird Millionär? Und ich gehe gleich schlafen hinterher. Also wer kann dazu schon Nein sagen? Also irgendwie, die Situation war auf jeden Fall gerettet. Also dieser zweite Teil kam nicht von Isaac Watts, ja? Ah, okay, hat vielleicht doch jemand Verdacht geäußert. Man merkt auf jeden Fall bei dem Isaac Watts, dass seine Begabung zu dichten und zu reimen, sein Umgang mit Sprache schon irgendwo im Blut gelegen hat. Und das hat sich dann auch immer wieder bemerkbar gemacht. Zum Beispiel in der Zeit zwischen dem 4. und dem 13. Lebensjahr lernte dieser Isaac 4 verschiedene Fremdsprachen. Er lernte erst Latein, Griechisch, Französisch und dann noch Hebräisch. Das finde ich schon bemerkenswert, so für einen 13-jährigen Steppke gleich 4 Fremdsprachen zu beherrschen. Nicht schlecht. Also wir merken, da steckt schon irgendwo ein Talent dahinter, was sich dann natürlich dann auch in seinen ganzen Liedern später ausgedrückt hat. Mit dem Ziel, Pastor zu werden, das bietet sich mit Hebräischkenntnis natürlich hervorragend an, mit dem Ziel, Pastor zu werden, begann der Isaac mit 16 Jahren sein Theologiestudium an einer freien theologischen Akademie in London, ohne dabei immer diese künstlerische Begabung, die ihm von Gott so mitten in die Wiege gelegt wurde, zu vergessen. Ein besonderes Ereignis war dann so ungefähr, als er 20 Jahre alt war, man weiß nicht ganz genau auf den Tag hin, aber da gab es dann mal eine folgenschwere Auseinandersetzung mit seinem Vater, der jetzt inzwischen selber Pastor einer Kirche war. Und zwar beschwerte sich Isaac bei seinem Vater über die unmöglichen Lieder, die sie singen. So altmodisch und so verstaubt und so langweilig und alles aus dem letzten Jahrhundert. Der war richtig aufgebracht hier über diese. Sie kennen die Diskussion wahrscheinlich auch, ja? Also jede Gemeinde macht diese Diskussion irgendwann mal im Lauf der Zeit durch, dass die Lieder halt nicht mehr so ganz prickelnd sind. Und es ist gut, wenn die Jugend so reagiert, wie es damals der Isaac Watts getan hat. Vielmehr sein Vater hat dann gesagt, also lieber Isaac, wenn das so stinkt mit unseren Liedern, dann schreib bitte gefälligst selber bessere. Ja. Dazu muss man bedenken, dass in der damaligen Zeit, also Anfang 18. Jahrhundert, Ende des 17. Jahrhunderts, es zu dem Gemeindegesang gehört hat, dass man sich fast ausschließlich an den biblischen Psalmen orientierte, denen man dann irgendwo so eine Melodie drunter gelegt hat. Also es war nicht so sehr prickelnd. Nämlich auch der Vater der beiden Methodisten-Brothers, Charles und John Wesley, der Samuel Wesley, der Senior, sagte mal ziemlich empört über diese Lieder, die sind also wirklich skandalös holprig. Ah, drückt schon was aus, ja. Und jetzt finde ich es aber gut, dass der Vater von dem Isaac Watts sagte, jetzt schreib du gefälligst bessere Lieder. Und das machte er. Er hat noch in derselben Woche sein erstes Kirchenlied geschrieben und dann auch in der Gemeinde dann zur Aufführung gebracht. Das erste Lied von Watts heißt Behold the Glories of the Lamb. Erblicke die Herrlichkeit des Lammes. Und diese 8 Strophen des alten Kirchenlieds war der Startschuss, der Beginn des Schaffens von Isaac Watts, dem im Laufe seines Lebens ungefähr 750 Hymnen folgten. Was nenne ich mal kreativ, was? 750 Lieder. Allein in seiner eigenen Kirchengemeinde hat er 2 Jahre lang jede Woche ein neues Lied geschrieben, einstudiert und mit der Gemeinde dann sonntags zum Erklingen gebracht. Krass, oder? Jede Woche ein neues Lied für die Gemeinde. Boah, das schaffen wir nicht, oder? Wenn da mal ein neues kommt. Also gut, okay. Watts ließ sich auf jeden Fall, das von Vater nicht zweimal sagen, war absolut kreativ bei der Sache. Man kann beobachten, dass er in seinen Liedern auch oftmals alttestamentliche Psalmen zugrunde legte und die aber dann neu interpretierte, neue Melodien dazu geschrieben hat und das auch in einen guten, modernen Reim gebracht hat. Interessant war bei seiner Interpretation dieser Psalmen, dass er konsequent den Blick aus dem Neuen Testament auf die alttestamentlichen Psalmen gelegt hat. Also das war richtig, richtig gut, wie er da rangehen. Und im Jahr 1719 wurde also ein Liedband veröffentlicht von dem Isaac Watts mit dem Titel auf Deutsch Die Psalmen Davids in neuer Gestalt. Und zwar bereits das 2. Liederbuch, aber dieses 2. enthielt ausschließlich die Neuschaffung, die Neuinterpretation von alttestamentlichen Psalmen. Und gerade in diesem Liederbuch ist nun auch zum ersten Mal dieses Lied Joy to the World veröffentlicht, enthalten. Es ist dabei eine Interpretation von dem 98. Psalm der Bibel. Die Melodie zu diesem Lied, Joy to the World, wurde erst über 100 Jahre später dazu geschrieben. Also die Originalmelodie von Watts, die ist nicht mehr erhalten. Die, die wir heute kennen, ist aus dem Jahr 1839 von dem Amerikaner Lowell Mason geschrieben worden. Jetzt wundert man sich, in den Liederbüchern steht normal Georg Friedrich Händel drin. Der Mason war ein Plagiator. Ja, der Mason hat in so großer künstlerischer Freiheit sich in einem Motiv aus dem Messias von Georg Friedrich Händel bedient. Also ganze Taktzeilen einfach nur drag and drop rüber kopiert, auf das Lied gelegt und jetzt gesagt, das ist ein neues Kirchenlied. Und das hat man natürlich mitgekriegt und jetzt wurde dann später konsequent der Lowell Mason als Komponist von diesem Lied rausgestrichen und dann drunter geschrieben Georg Friedrich Händel. So kam man also wirklich irgendwelchen Plagiatsjägern der Neuzeit zuvor, dass er nicht nachträglich noch irgendwo den Doktortitel abgeben muss oder sowas. Das kennen wir uns ja aus, ja, mit solchen Situationen. Jedenfalls, die Melodie ist nicht die ursprüngliche, aber der Psalm ist ursprünglich. Ich lese mal Psalm 98 und wir merken gleich die Anklänge auf dieses Lied Freue dich Welt oder Joy to the World, wie wir es in dem Video oder in dem Lied schon mitgekriegt haben. Psalm 98 geht folgendermaßen. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Durch seine Macht und Heiligkeit hat er einen großen Sieg errungen. Der Herr hat seinen Sieg verkündet und seine Gerechtigkeit hat er allen Völkern gezeigt. Er hat seine Versprechen nicht vergessen, Israel zu lieben und ihm treu zu sein. Die ganze Welt war Zeuge der Rettung, die unser Gott vollbracht hat. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Ja, merken wir, Joy to the World kommt hier aus diesem vierten Vers raus. Seid fröhlich und lobt ihn laut. Lobt den Herrn mit der Harfe und mit schönen Liedern, mit Trompeten und Hörnern. Spielt dem Herrn, eurem König, eine fröhliche Melodie. Das Meer und alles, was darin ist, soll ihn preisen. Die Erde und alles, was auf ihr lebt, juble ihm zu. Die Flüsse sollen vor Freude in die Hände klatschen. Die Berge sollen fröhliche Lieder singen vor dem Herrn. Denn der Herr kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten mit Gerechtigkeit und alle Völker nach seiner Wahrheit. Soweit dieser alttestamentliche Psalm, der hier diesem Lied zugrunde gelegt wurde. Aber wir merken schnell, wenn man diesen Psalm liest und dann auch diesen Text von dem Lied von Watts dann zu Gemüte führt, dass es dabei in beiden keinen direkten Bezug zu Weihnachten gibt. Zum Kind in der Krippe, zu Bethlehem, zu den Weisen, die gekommen waren. Sowohl dem Psalm als auch dem Lied fehlen diese Zusammenhänge. Und das mag natürlich zunächst einmal bei einem Weihnachtslied schon enttäuschend sein. Erwartet man ja eigentlich etwas anderes, eine größere Nähe zu Bethlehem. Aber ich finde, darin liegt eine riesige Chance, dass wir über dieses Lied von Watts und diesen Psalm gleichzeitig die prophetische Dimension eines alttestamentlichen Textes erkennen können. Denn sowohl in den Worten des Psalms als auch in diesem Lied finden wir einen Bezug zu dem grandiosen Auftakt eines Triumphzugs des Königs der Könige. In Bethlehem hat dieser Auftakt, dieser Triumphzug wohl den Anfang genommen, aber reicht doch gleichzeitig weit über unsere Zeit hinaus, schon über 2000 Jahre inzwischen. Denn wer damals in Bethlehem das Licht der Welt erblickt hat, ist kein geringerer als der König der Könige, der hier den Anfang genommen hat. Er ist der, der gekommen ist, um sein Reich aufzurichten. Aber zwischen dem Beginn dieses Reiches, damals in Bethlehem, und zu seiner Vollendung liegen inzwischen nun tatsächlich schon über 2000 Jahre. Und keiner weiß, wie lange dieser Prozess der Aufrichtung seines Reiches noch dauern wird, bis zu seiner Wiederkunft. Schon damals, als Jesus geboren wurde in Bethlehem, konnten wenige Menschen in diesem kleinen Kind in der Krippe den Messias erkennen, einen König. Und auch während seines ganzen Lebens war es nur eine relativ geringe Anzahl von Menschen, die verstanden hat, wer Jesus wirklich war. Und der Gipfel schließlich war dann natürlich seine Hinrichtung. Die Menschen haben ihn verspottet und ihre Scherze mit diesem so außergewöhnlichen König getrieben. Sie hatten in ihm keinen König erkannt. Wir sind natürlich heute angesichts dieser Blindheit der Menschen damals entsetzt und fragen uns, wie kann das denn überhaupt passieren? Aber wenn wir wirklich ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass es für die Zeitgenossen von Jesus tatsächlich nicht einfach war, in ihm den König der Könige zu erblicken. Denn so wie er aufgetreten ist, so ganz ohne Anspruch auf Macht und Krone, war so kaum was Majestätisches an ihm zu erkennen. Und dazu kommt noch, dass im damaligen Bezugssystem der Menschen, nämlich in den Schriften des Alten Testaments, nur vereinzelt Hinweise zu entnehmen sind, dass dieser König der Könige in Armut und Niedrigkeit kommen wird. Wenn im Alten Testament die Propheten vom Messias-König schreiben oder reden, dann haben sie dabei keinen Blick für ein Baby in der Krippe. Sie sehen ihn als glorreichen Herrscher, als Triumphator, aber nicht als Kind in der Krippe. Sie sehen ihn nicht als Zimmermann auf der Wanderschaft. Sie haben keinen Blick für einen Jesus, der ans Kreuz genagelt wird. Sie haben auch keinen Blick für eine Gemeinde, die in Verfolgung, Krisen, Krankheiten und Leiden schwer geprüft wird. Es gibt nur ganz vereinzelte Aussagen im Alten Testament darüber. Und gerade das sind doch Erfahrungen, die Isaac Watts nur allzu gut kennt aus seinem persönlichen Erleben. Und trotzdem, wir merken es in diesem Lied, wenn wir es hören oder selber singen, da vermittelt dieser Watts so eine ansteckende Freude, ausgehend von diesem Psalm, wo selbst die Natur aufgefordert wird, diesen einmalig großen Gott zu ehren und zu loben. Es ist eine Freude, die sich allerdings nur den Glaubenden erschließt. Sie sehen nämlich in diesem Kind im Stall und genauso auch in dem Mann am Kreuz den König Jesus, den siegreichen Held, den Herrscher, vor dem die Machthaber ihre Knie beugen werden. Die werden ihm Rechenschaft geben müssen, wie sie mit ihrer Macht umgegangen sind. Und aus diesem Grund passt das Lied von Watts absolut hervorragend zu Weihnachten, zur Adventszeit, zu den Ereignissen von damals. Denn es ist der Blick des Glaubens, der dieses Triumphlied anstimmt. Der Blick, der allerdings tiefer geht als nur bis zum Stall und dem Stroh und Heu. Der Blick, der weiter reicht als nur bis zum Kreuz. Und gerade im Erleben unserer eigenen Niedrigkeit und dem Leid ist dieses Lied und diese Perspektive aus dem 98. Psalm zu lesen, so hilfreich und so ermutigend, um nicht zu verzweifeln, denn das steht klar, wird klar herausgestellt, dieser Sieg von Jesus, der ist ihm einfach nicht mehr zu nehmen, selbst wenn in unserer Zeit die Auswirkungen noch klein und unscheinbar erscheinen. An diesem Sieg wird nicht mehr gerüttelt werden können. Und auch für uns, die wir als Jesus-Leute mit ihm unterwegs sind, geht es zur Krone der Herrlichkeit eben auch nur über das Kreuz. Das ist dieser Blick des Glaubens. Aber schon jetzt können wir erleben, wie Jesus in uns persönlich, in unserem eigenen Leben, sein Reich aufrichtet. Noch nicht als große Dimension, als große Gegend, sondern in uns ganz persönlich, im Kleinen. Wir können erleben, wie Jesus in großer Treue seine Versprechen einlöst, in unserem Leben für Gerechtigkeit sorgt, dass wir Beziehung zu Gott haben können. Absolut genial. Wie er als Retter in unser Leben eingreift, um unser Leben für sich zu gewinnen. Aber es ist an uns, dass wir ihm dieses Leben öffnen. Dass wir ihm Einlass gewähren, ihm Raum schaffen, so wie es Watts in dem Lied zum Ausdruck gebracht hat oder in der deutschen Fassung drin kommt von Johannes Haas aus 1978. Mach deine Tore weit. Die Aufforderung an jeden Einzelnen von uns, uns zu öffnen. Jesus, komm in das Leben, breite dich aus in unserem Leben. Und selbst gegen Sünde oder gegen Sorgen, wir halten dein mächtiges Wort dagegen. Du bist der Sieger. Lass uns deine Hilfe erleben. Lass uns deinen Segen erleben. Denn du bist der König in unserem kleinen Leben. Noch ein weiterer Schritt. Jubelt ihm zu, dieser prophetische Blick, der über Weihnachten und Karfreitag und auch über unsere Zeit, die wir jetzt leben, 2013, weit hinausreicht, lässt diese Freude entstehen, die in dem 98. Psalm schon so überschwappt und von Watts so, finde ich, eindrucksvoll aufgegriffen wurde. Ich lese diese Sätze noch einmal, so wie sie im Psalm 98 drinstehen. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde, seid fröhlich und lobt ihn laut. Lobt den Herrn mit der Harfe und mit schönen Liedern, mit Trompeten und Hörnern. Spielt dem Herrn, eurem König, eine fröhliche Melodie. Das Meer und alles, was darin ist, soll ihn preisen. Die Erde und alles, was auf ihr lebt, juble ihm zu. Die Flüsse sollen vor Freude in die Hände klatschen. Die Berge sollen fröhliche Lieder singen vor dem Herrn. Denn der Herr kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten mit Gerechtigkeit und alle Völker nach seiner Wahrheit. Da ist ja einer gar nicht mehr zu bremsen in dieser Aufforderung. Leute, ihr habt so viel Grund zu jubeln. Jetzt sitzt nicht so steif auf eurem Stuhl herum. Die ganze Welt, alle, die irgendwie leben und atmen können, alle sollen von diesem Jubel angesteckt werden. Alle Instrumente sollen ertönen für diesen König, der sein Reich aufrichtet. Noch ist dieses Reich im Werden, noch nicht vollendet. Es geht im Kleinen los. Jesus sagt mal, wie ein Senfkorn. Aber es wird groß werden, wie ein riesiger Baum, in dem viele Leute Zuflucht finden können. Vieles ist im Moment nur im Verborgenen. Und noch sind die Auswirkungen von der Herrschaft von Jesus nur schemenhaft erkennbar. Aber es ist einfach nicht mehr aufzuhalten, dass er sich durchsetzt. Dass Jesus sein Reich auch sichtbar präsentieren wird, wenn er wiederkommt. Darauf richtet der Psalm und richtet das Lied von Watts unser Augenmerk. Darauf, wenn er wiederkommt. Und dieses zweite Mal, da wird seine Ankunft nicht mehr übersehen werden können, so wie es damals in Bethlehem viele übersehen haben. Er vielfach ignoriert worden ist. Wenn er wiederkommt, dann wird er nicht mehr zu ignorieren sein. Dann wird er auch nicht mehr bekämpft werden können. Dann kann keiner davor irgendwo die Augen verschließen. Denn Jesus ist das Gesprächsthema weltweit, wenn er zurückkommt. Er wird die Blicke aller auf sich ziehen. Die Nachrichtenmeldungen werden voll sein von seiner Gegenwart, von seiner Rückkehr. Und es wird auch sichtbare Auswirkungen haben, wenn er seine Herrschaft antreten wird. Sichtbare Auswirkungen auch auf die Natur. Selbst die Schöpfung wird sofort spüren, dass jetzt nach der Wiederkunft von Jesus ein anderer Wind weht. Die Schöpfung wird aufblühen, einen zweiten Frühling erleben. Ihr Leiden an den Folgen des verlorenen Paradieses wird ein Ende haben. Ihre Not, die sie aushalten muss, durch die Ausbeutung und Zerstörung, durch menschliche Maßlosigkeit und Gleichgültigkeit, wird dann beendet sein, wenn Jesus wiederkommt. Und sie wird als Schöpfung, als wiederhergestellte, als auferstandene Natur auf ihre Art dem König zujubeln. Und ich freue mich darauf. Ich bin gespannt, wie sie das wirklich anhört. Dieser Lobpreis des Meeres, von dem hier im Psalm geschrieben ist. Ich würde es gern richtig, ich freue mich darauf, das zu hören. Dieses rhythmische Klatschen der Flüsse. Oder ich würde gern staunend auf die Berge hören, wenn sie ihre fröhlichen Lieder singen. Oder vielleicht doch eher jodeln. Es muss genial sein, das so mitzukriegen, welche Auswirkungen es auf die Natur nehmen wird, wenn Jesus wiederkommt. Sicher, noch ist es nicht so weit. Noch leidet die gefallene Schöpfung. Noch leiden wir an ihr und sie an uns. Ja, wir merken es durch die Katastrophen in unserer Zeit. Noch spüren wir die todgeweihte Vergänglichkeit in unseren Knochen. In Krankheiten oder in abnehmenden Kräften. Letztlich im Tod selber merken wir, dass die Vergänglichkeit immer noch angesagt ist. Noch tritt Gottes Herrlichkeit nicht in ihrem vollen Ausmaß unter uns in Erscheinung. Wir sind noch nicht so weit. Es ist eher so, wie das Licht, das durchs Schlüsselloch oder durch den Türspalt in unsere Welt leuchtet. Wir merken, da steckt was dahinter, da kommt was Grandioses, aber noch ist es nicht im vollen Ausmaß erkennbar. Noch ist diese Zeit geprägt vom Seufzen, so wie es Tim vorhin der Römerstelle vorgelesen hat im Lobpreis. Das ist der Grundton unserer Zeit, das Seufzen, das Warten und das Aushalten. Aber ich finde, solche Psalmen wie hier der 98. oder auch solche Lieder wie dieses Weihnachtslied von Isaac Watts führen uns lebendig vor Augen, dass dieses Warten auch mal ein Ende hat. Dass die Zeit für uns läuft. Dass die Zeit für Jesus läuft letztlich, der auch seiner Wiederkunft ja entgegengeht. Solche Lieder und Psalmen sind wie Botschaften, die uns Jesus persönlich ausrichten lässt. Solche Botschaften, die uns jetzt in unserer Zeit, in dieser Zwischenzeit, schon gerettet, aber noch nicht am Ziel, in diesem Zwischendrin Mut machen, dran zu bleiben. Nicht zu verzweifeln. In unserer Jugendzeit, naja, späten Jugendzeit, da gab es ein Lied von Frank und Peter Hübner. Da geht es in den Versen folgendermaßen: Durch einen Türspalt dringt Licht aus dem Festsaal in unser Zimmer der Diesseitigkeit. Und bevor sich dieses Tor für uns öffnet, klingt von drüben sein Lied in die Zeit. Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. Hab keine Angst, ich bin da jederzeit. Dieser Botschaft können wir Einfluss geben, jetzt in dieser Zwischenzeit Einfluss gegen unsere Verzweiflung und Mutlosigkeit, gegen unsere Zweifel und Sorgen. Wir können uns durch diese Botschaft ausrichten auf Jesus, auf seine Rückkehr, ihn erwarten, ihm entgegenjubeln, uns anstecken lassen von dieser unbeschreiblichen Vorfreude. Joy to the world. Dein König naht. Jesus kommt bald. Repeat the sounding joy. Es geht auf ihn zu und er geht auf uns zu. Ich möchte beten. Jesus, herzlichen Dank dafür, dass wir diese Adventszeit in unseren Kalendern so verankert haben, um daran erinnert zu werden, was du tust. Danke dafür, dass diese großartige Mission damals in Bethlehem den Anfang genommen hat, dass du angefangen hast, dein Reich aufzurichten. Und ich danke dir, dass du das in der Gegenwart tust, indem Menschen sich dir öffnen, dir Einfluss geben, dir Raum schaffen in ihrem Leben. Und danke, dass du das zum Ziel bringen wirst, wenn du wiederkommst bei deiner Rückkehr. Danke, dass du mit großen und energischen Schritten der Vollendung deines Reiches entgegenstrebst. Und wir das jetzt in unserer Zeit so erleben können, wie du uns begegnest in dieser Zwischenzeit. Ich möchte dich bitten, dass diese Erwartung auf deine Rückkehr in unserem Leben Raum gewinnt und wir voller Vorfreude angesteckt werden, dir zuzujubeln, dir solche fröhlichen Lieder zu singen, als dem, der gekommen ist, um zurückzukehren, um uns in Empfang zu nehmen. Herzlichen Dank dafür, dass wir diese herausgehobene Zeit in unserem Kalenderjahr und unserem Kirchenjahr haben können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns gerade in diesen 4 Wochen jetzt den Blick öffnest, weit nach vorne, auf dich, den wiederkommenden Herrn, den König der Könige. Amen.